Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Syrien soll innerhalb einer Woche eine Feuerpause erreicht werden. Darauf haben sich Russland, die USA und andere wichtige Regionalmächte auf einer Konferenz in München verständigt. Nur der Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat und andere als terroristisch eingestufte Gruppen soll weitergehen. Vorgesehen ist auch, dass die notleidende Bevölkerung bald mit Hilfsgütern versorgt wird. International wurde die Vereinbarung begrüßt. Allerdings gab es auch Warnungen vor zu großem Optimismus.
Um weit nach Mitternacht und nach sechsstündigen Verhandlungen stellen der US-Außenminister und sein russischer Kollege einen gemeinsamen Fahrplan vor. Der besteht aus drei Punkten. Erstens, Feuerpause innerhalb einer Woche. Bis dahin soll die Gewalt in Syrien eingedämmt werden. Zweitens, schnelle humanitäre Hilfe für von Terrormilizen belagerte Gebiete. Dort sollen bereits am Montag oder Dienstag erste Hilfslieferungen ankommen. Drittens, Friedensgespräche noch im Februar. Wenn sich alle Beteiligten an den Fahrplan halten, könnten die Gespräche noch in diesem Monat in Genf wieder aufgenommen werden. Der deutsche Außenminister zeigt sich trotz der zähen Verhandlungen vorsichtig optimistisch.
Wir dürfen jetzt nicht nachlassen in unseren Bemühungen. Wir müssen nachhalten, kontrollieren, möglicherweise nachsteuern, damit insbesondere die humanitäre Unterstützung der Bevölkerung deutlich verbessert wird.
Die Waffen werden trotzdem nicht schweigen, denn Russland hat sich vorbehalten, Terrororganisationen wie den sogenannten Islamischen Staat und die Al-Nusra-Front weiterhin militärisch zu bekämpfen. Präzise zur Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz erscheint das jüngste Interview mit dem syrischen Machthaber Assad. Darin zeigt er sich entschlossen, ganz Syrien zurückzuerobern. Gleichzeitig erklärt er sich in dem gestern geführten Gespräch zu Verhandlungen über ein Ende des Bürgerkriegs bereit. Verteidigungsministerin von der Leyen, Eröffnungsrednerin bei der Sicherheitskonferenz, sieht die Bundeswehr breit aufgestellt, nicht nur im Kampf gegen islamistische Terrororganisationen in Syrien.
Wir sind geübt darin, in über 100 Berufen auszubilden. Warum diese Kraft der Bundeswehr nicht auch im Inland nutzen, um für junge Syrer, die eines Tages zurückgehen und ihr Land wieder aufbauen, ein Ausbildungsprogramm aufzulegen?
Und sollte es irgendwann zu einem wirklichen Frieden in Syrien kommen, stehe die Bundeswehr auch für eine Unterstützung beim Wiederaufbau bereit.
Zu den Syrien-Vereinbarungen am Rande der Sicherheitskonferenz. Jetzt direkt aus München, Arndt Henze.
Man spürt, dass die Syrien-Einigung der letzten Nacht schon vorab eine Menge an Anspannung, aber vor allem auch an möglicher Schärfe aus dieser Konferenz genommen hat. Denn das könnte dieses Jahr wirklich ein Treffen werden, das eher eine Konferenz der stillen Diplomatie als der lauten und spektakulären Kontroversen werden. Die Syrien-Vereinigung selber muss ihren ersten Realitätstest schon in den kommenden Tagen bestehen. Dann wird sich zeigen, ob es wirklich gelingt, schon sehr schnell wirksame Hilfe zu der notleidenden Bevölkerung in Syrien zu bringen. Wenig beeindruckt zeigt man sich von den schrillen Tönen des syrischen Präsidenten. Der Schlüssel zum Besseren wie zum Schlechteren, der liege ohnehin nicht in Damaskus, sondern in Moskau, heißt es hier. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Zur Bedeutung der Münchner Vereinbarungen finden Sie auf tagesschau.de ein Interview mit Bundesverteidigungsministerin von der Leyen. Griechenland bekommt von der EU 3 Monate mehr Zeit, um seine Außengrenzen zu sichern. Denn davon hängt auch ab, ob es mehr Grenzkontrollen im Schengen-Raum geben wird und wie viele Flüchtlinge sich künftig auf die Balkanroute begeben. Angesichts anhaltender Flüchtlingszahlen errichtet nun Mazedonien, das nicht zur EU gehört, einen neuen Zaun an der Grenze zu Griechenland. Mazedonien ist nicht nur Transitland für Flüchtlinge Richtung Norden, sondern sieht sich auch mit vielen Rückkehrern aus dem Norden konfrontiert. Ein Bericht aus dem Grenzort Gevgelija.
Seit Tagen sind an den Grenzabschnitten rund um das mazedonische Grenzstädtchen Gevgelija viele Baufahrzeuge unterwegs. Mit Hochdruck arbeitet hier das Militär am zügigen Ausbau des gegenwärtigen Grenzzauns hin zu einer Komplettabriegelung mit doppelten Sperrbarrieren. Die Anlage soll sicherstellen, dass im Falle einer Schließung der Grenzen in Österreich auch hier in Mazedonien Migranten vom Grenzübertritt abgehalten werden, um einen Flüchtlingsrückstand im Land zu vermeiden. Österreichs Außenminister Kurz hatte heute bei einem Besuch in Mazedoniens Hauptstadt Skopje jedenfalls umfangreiche Unterstützungsleistungen für eine erfolgreiche Grenzsicherung zugesagt. Mazedonien müsse darauf vorbereitet sein, so kurz wörtlich, den Zustrom vollständig zu stoppen, weil es das erste Land nach Griechenland sei. Österreich wolle dabei helfend zur Seite stehen, mit Polizei und Militär sowie entsprechender Ausrüstung. Bereits seit längerem werden die mazedonischen Grenzsicherungsbehörden von ausländischen Polizeikräften unterstützt. So stehen Polizisten aus Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien und Serbien an den Grenzkontrollabschnitten in Kooperation mit den mazedonischen Grenzschützern. Diese sind gegenwärtig verstärkt im Landesinneren mit dem Aufgreifen und der unmittelbaren Abschiebung illegal eingereister Migranten beschäftigt. Auch das wiederaufkommende Schlepperwesen will man so in den Griff bekommen. Denn nach wie vor wird von Kriminellen versucht, Migranten in großer Zahl, zum Beispiel in Hohlraumverstecken von Fahrzeugen, illegal ins Land zu schleusen.
Polens Ministerpräsidentin Beata Szydło war heute zum Antrittsbesuch bei Kanzlerin Merkel. Seit dem Wahlsieg von Szydłos nationalkonservativer Partei PiS im vergangenen Jahr hat sich das Verhältnis zwischen beiden Staaten merklich abgekühlt. Für Unmut sorgen die umstrittenen Reformen im polnischen Justiz- und im Medienrecht. Weit auseinander liegen zudem die Positionen in der Flüchtlingskrise. Auch heute gab es keine Annäherung, aber Aussicht auf ein gemeinsames humanitäres Projekt.
Beata Szydło beginnt ihren Besuch in Berlin heute pünktlich und doch im Ganzen verspätet. Erst 3 Monate nach ihrem Amtsantritt trifft sie Kanzlerin Merkel. Europaskeptischere Regierungen wie die in Ungarn hat sie bevorzugt. Angela Merkel bemüht sich daher heute, Gemeinsamkeiten zu betonen.
Insgesamt möchte ich sagen, dass ich mich freue, dass wir jetzt in einen engen bilateralen Kontakt eingetreten sind. Und ich glaube, die Atmosphäre zeigt, dass wir in der Lage sind, sowohl gemeinsame, aber zum Teil auch Themen zu besprechen, an denen wir noch weiterarbeiten müssen.
Dazu gehört auch die europäische Flüchtlingspolitik. Szydło macht deutlich, dass die ihrer Meinung nach nicht funktioniert und weist auch Reformvorschläge der Kanzlerin zurück. Für Polen ist eine feste Verteilung der Flüchtlinge nach Quoten nicht akzeptabel. Da werden wir noch drüber reden müssen. Nur auf eines können sich die beiden in der Flüchtlingsfrage einigen. Sie wollen in einem Nachbarstaat von Syrien zusammen ein Krankenhaus oder eine Schule finanzieren. Ein gemeinsames humanitäres Projekt, zu mehr reicht es nicht. Die Differenzen der beiden Regierungschefinnen waren heute, trotz aller Beteuerungen, unübersehbar. Mit der neuen polnischen Ministerpräsidentin wird eine Reform der Flüchtlingspolitik auf europäischer Ebene noch schwieriger.
Am Abend ist Bundeskanzlerin Merkel in Hamburg mit dem britischen Premierminister Cameron zusammengetroffen. Beide Politiker sind Ehrengäste beim traditionellen Matthiä-Mahl im Rathaus der Hansestadt. Ein wichtiges Thema bei dem gemeinsamen Abendessen wird das geplante Referendum in Großbritannien über einen Verbleib des Landes in der Europäischen Union sein. Diesen sogenannten Brexit will die Bundesregierung verhindern. Über mögliche Zugeständnisse an die britische Regierung soll kommende Woche auf dem EU-Gipfel beraten werden.
Nach Bundesarbeitsministerin Nahles fordert jetzt auch Bauministerin Hendricks deutlich mehr Geld vom Bund für die Integration von Flüchtlingen. Gebraucht würden pro Jahr 1,3 Milliarden Euro zusätzlich für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, sagte Hendricks der Funke Mediengruppe. In den Kommunen entscheide sich, ob Integration gelinge. Bezahlbare Wohnungen für alle seien dafür eine zentrale Voraussetzung.
Die Favoriten bei den Vorwahlen der Demokraten für die Präsidentschaftskandidatur sind erneut in einem TV-Duell aufeinander getroffen. Dabei kündigte Hillary Clinton an, sie wolle für Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen sorgen und Barrieren für Minderheiten beseitigen. Bernie Sanders warf Clinton erneut vor, im Wahlkampf von Großspendern abhängig zu sein. Einen klaren Sieger gab es Umfragen zufolge bei dem TV-Duell nicht.
Vor einem Jahr schien der Durchbruch mit dem Friedensplan für die Ostukraine erreicht. Mithilfe von Bundeskanzlerin Merkel und Russlands Präsident Putin war in Minsk ein Abkommen zwischen der Ukraine und pro-russischen Separatisten vermittelt worden. Darin vorgesehen waren der Abzug von Waffen und eine Reform für mehr Autonomie in den Gebieten bei Luhansk und Donetsk. Doch die Waffenruhe ist nach wie vor brüchig. Auch heute gab es in der Pufferzone bei Donetsk wieder Gefechte.
Es klingt nicht nach Frieden, es sieht nicht nach Aussöhnung aus. In Pesky, mittlerweile eine Geisterstadt nahe der Frontlinie, sind auch schwere Waffen zu hören. Das ist die Realität des Minsker Abkommens. Die Einwohner, die im Frontgebiet ausharren müssen, wie hier in Opitne, können ohne Spenden, ohne Hilfspakete nicht überleben. Es mangelt oft an Strom, fließend Wasser, eine Heizung. Zumindest die Zahl der zivilen Kriegsopfer ist stark zurückgegangen. Die Zivilisten leiden immer noch am meisten, besonders in der Pufferzone. Diese Zone hätte von Anfang an eine sichere Zone sein sollen, aber sie bleibt viel zu gefährlich. Entweder wird dort gekämpft oder es liegen Minen herum und nicht explodiertes Sprenggut. Den Beobachtern der OSZE sind immer noch weite Teile der Grenze zu Russland verwehrt. Auch jene Orte, wo gekämpft wird, wo Waffendepots sind. Das erleben wir gerade dort, wo die ukrainische Regierung nicht die Kontrolle hat. Die dortigen Machthaber hindern uns, zu beobachten, was passiert. Der Wiederaufbau könnte noch lange dauern. Die Wirtschaft hier steht fast still. Selbst in der ukrainisch kontrollierten Pufferzone sind viele Einwohner auf sich gestellt. Hilfe aus Kiew fließt kaum hierher. Ein mehr oder minder eingefrorener Krieg in der Ostukraine, das wahrscheinlichste Szenario für die nächsten Monate.
Die Deutsche Bank will eigene Anleihen in Milliardenhöhe zurückkaufen. Das kündigte Deutschlands größtes Bankhaus heute an. Damit will die Bank ihre Kapitalkraft unter Beweis stellen und das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Zuletzt waren Zweifel an der Zahlungsfähigkeit laut geworden. An der Börse legten die Aktien der Deutschen Bank nach der Ankündigung kräftig zu.
Es ist eine quälende Woche für Deutsche Bank-Chef John Krein. Erst vor 3 Tagen musste er beteuern, die Deutsche Bank ist zahlungsfähig. Jetzt, quasi als Beweis ihrer Stärke, kauft sie Anleihen im Wert von knapp 4,8 Milliarden Euro zurück. Die Bank nutzt die Marktbedingungen, um diese Anleihen zu attraktiven Preisen zurückzukaufen und so ihre Verschuldung zu verringern. Das Signal heute an die Märkte ist, die Deutsche Bank ist stark und hat genug flüssiges Kapital. Die Bank sah sich gezwungen zu handeln, denn der Aktienkurs war im vergangenen Jahr dramatisch eingebrochen. Heute legte er dagegen zu um fast 12% auf 15,30 Euro.
Die Deutsche Bank wollte und musste jetzt zeigen, dass sie handlungsfähig ist, dass man ihr Vertrauen entgegenbringen muss. Das ist wichtig für die Bank. Aber ob das nachhaltig ist, das muss man erstmal wirklich noch sehen.
Die Probleme sind nicht weg. 5,5 Milliarden Euro musste die Deutsche Bank zurücklegen für Rechtsstreitigkeiten. Sie ist ertragsschwach und hat veraltete IT-Systeme. Sogar der Finanzminister springt ein und beruhigt.
Natürlich lese ich alles auch und verfolge das. Aber die Deutsche Bank hat genügend Kapital.
Doch der Druck auf Krein bleibt hoch. Er muss die Bank aus der Verlustzone führen. An den Märkten hat er sich heute eine Atempause gekauft.
3 Tage nach dem Zugunglück von Bad Aibling haben Experten 2 Fahrtenschreiber vollständig ausgelesen. Bisher gäbe es keine Hinweise, dass Signale missachtet worden seien, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums. Heute wurde bei den Bergungsarbeiten die 3. Blackbox in den Trümmern gefunden. Unklar ist, ob sie ausgewertet werden kann. Bei Bad Aibling waren 2 Züge frontal zusammengeprallt. 11 Menschen kamen ums Leben. 15 Monate nach der Landung der Forschungssonde Philae auf dem Kometen Tschuri haben die Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ihre Kontaktversuche zum Minilabor aufgegeben. Die Chancen gingen gegen Null. Bei Temperaturen von bis zu minus 180 Grad können der Roboter von der Größe einer Waschmaschine nicht funktionieren. Bis zum Kontaktabbruch im vergangenen Sommer hat Philae dennoch ausreichend Daten zur Auswertung für die kommenden Jahre gesendet. Die Ethikhüter des Fußball-Weltverbandes haben den entlassenen FIFA-Generalsekretär Jerome Valk für 12 Jahre gesperrt. Die Kommission sieht es als erwiesen an, dass sich der ehemals enge Vertraute des ebenfalls gesperrten FIFA-Chefs Blatter mehrerer Vergehen schuldig gemacht hat. Darunter fielen illegale Ticketgeschäfte, Missbrauch bei Reiseabrechnungen und Verstöße beim Verkauf von TV-Rechten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 13. Februar.
Das Tief, das vom Atlantik heranzieht, bestimmt in den nächsten Tagen unser Wetter. Es lenkt morgen mildere Luft in den Süden. Heute Nacht breiten sich über den Süden dichte Wolken aus. Gebietsweise regnet oder schneit es. Sonst ist es meist trocken. Morgen gibt es im Norden und Osten eine Mischung aus Sonne, Wolken und Nebel. Nach Südwesten hin ist es oft dicht bewölkt. Zunächst fällt nur örtlich, ab dem Nachmittag verbreitet Regen oder Schnee. Heute Nacht vielerorts leichter Frost, am Oberrhein plus 4 Grad. Dort morgen bis zu 10, im Fichtelgebirge maximal 2 Grad. Am Sonntag viele Wolken und gebietsweise Regen, im Norden zum Teil bis in tiefere Lagen Schnee. Ähnlich am Montag, am Dienstag in der Südosthälfte noch Schnee oder Regen, sonst freundlicher.
Um 21.45 Uhr hat Karen Mioska diese Tagesthemen. Sicherheitskonferenz in München. Welche Chancen hat eine Feuerpause im Syrien-Konflikt? Und verspäteter Antrittsbesuch in Berlin. Wie vergiftet ist die Stimmung zwischen Polen und Deutschland? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.